4. Mai.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 14 Uhr mit Kerstin Reinsch. Guten Tag. Die Finanzminister der Europäischen Union haben heute über die Aufrüstung Europas beraten. Der Gastgeber des Treffens, Polens Finanzminister Domanski, hat die Verteidigung des Kontinents als derzeit drängendste Frage bezeichnet. Er begrüßte, dass die EU-Kommission den Mitgliedstaaten die Aufrüstung durch milliardenschwere Darlehen erleichtern will. Im Gespräch ist auch eine zwischenstaatliche Stelle, die Rüstungsgüter zentral für alle bestellt. Das Wirtschaftsforschungsinstitut IFO warnt vor einer neuen Weltwirtschaftskrise. IFO-Chef Fuß sagte der Süddeutschen Zeitung, wenn jetzt neben den USA auch China und Europa auf eine protektionistische Wirtschaftspolitik setzen würden, sei das eine große Gefahr. China hat im Streit mit den USA die Zölle weiter erhöht auf jetzt 125%. Aus Peking Benjamin Eisel.
Die Volksrepublik reagiert damit auf die jüngste Zollerhöhung von US-Präsident Donald Trump auf Einfuhren aus China. Diese liegen nun bei zusätzlichen 145%. Das Handelsministerium in Peking bezeichnete die US-Zölle als abnormal hoch, ohne praktische wirtschaftliche Signifikanz.
Der designierte Kanzler Merz spricht schon mit Deutschlands Nachbarländern über Zurückweisungen an den Grenzen. Das hat CDU-Generalsekretär Lindemann der Rheinischen Post gesagt. Ivo Maruschik.
Im Koalitionsvertrag seien Zurückweisungen vereinbart, erklärte Lindemann. Diese Maßnahmen würden jetzt zügig angegangen. Dabei ist nach seinen Worten entscheidend, dass die Union das Innenministerium übernehmen wird. Das mache Abschiebeflüge leichter, argumentiert Lindemann. Der CDU-Generalsekretär unterstrich, dass auch ein Ende der freiwilligen Aufnahmeprogramme und eine Aussetzung des Familiennachzugs geplant sind. Er kündigte an, dies werde bis Mitte Juli umgesetzt.
Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat Ermittlungen gegen Brandenburgs Wirtschaftsminister Keller gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Wie der SPD-Politiker selbst mitteilte, hat er 4.000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung überwiesen. Damit sei das Verfahren gegen ihn eingestellt. Keller hat auf der Homepage des Landtags einen Uni-Abschluss angegeben, den er noch nicht erworben hatte. Er räumte inzwischen ein, einen Fehler gemacht zu haben. Hertha BSC spielt gerade in der zweiten Fußball-Bundesliga gegen Darmstadt. Aktuell steht es im Berliner Olympiastadion noch 0:0. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag sonnig oder leicht bewölkt, in Richtung Oder und Neiße teils noch wolkiger, Höchstwerte 16 bis 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Wannsee 10 und in Senftenberg 17 Grad. Morgen nach sonnigem Beginn zunehmend wolkig, später auch Schauer und Gewitter möglich bis 24 Grad. Am Montag mehr Wolken als Sonne und örtlich Regen. Die Zeit 14.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio ist Matthias Wetzel. Guten Tag. US-Präsident Trump hat mehrfach deutlich gemacht, dass er es nicht mehr als Aufgabe der USA ansieht, Europa militärisch zu beschützen. Darüber sollten sich die Europäer mal lieber selbst kümmern. So ganz überraschend kam das eigentlich nicht, dennoch haben die EU-Staaten eine Weile gebraucht, um ihre Gedanken zu ordnen. In Warschau beraten nun seit gestern die Finanzminister der Gemeinschaft darüber, wie diese neue Aufgabe finanziert werden soll. Angesichts Klammer öffentlicher Haushalte sagen viele von ihnen, das gehe nur durch neue Schulden und eine bessere Zusammenarbeit. Unser EU-Korrespondent Jakob Mayer beobachtet in Warschau die Verhandlungen.
Bei ihrem Treffen in Warschau haben die EU-Finanzministerinnen und Minister die Verteidigung von gestern vor Augen. Panzer, Flugzeuge, Kanonen, ausgestellt im polnischen Armeemuseum, wo die Ministerrunde tagt. Und darüber diskutiert, wie Europas Verteidigung von morgen finanziert werden kann. Der Gastgeber, Polens Finanzminister Andrzej Domanski, verweist nicht ohne Stolz darauf, wo sein Land dabei steht. Natürlich ist Polen bereit, alles zu unternehmen, was zur Verbesserung unserer Sicherheit notwendig ist. Es ist kein Zufall, dass wir 4,7% unseres Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgeben, der höchste Wert in der gesamten NATO. Wir sind auch sehr froh darüber, dass andere Mitgliedstaaten beschlossen haben, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen.
spending on defense.
Aber dabei ist der Ehrgeiz der EU-Länder sehr unterschiedlich ausgeprägt und hängt von der Geografie und der jeweiligen Schuldenlast ab. Mitgliedstaaten, die von Russland weit entfernt liegen, wie Portugal oder Spanien, sehen weniger Anlass, schnell aufzurüsten. Madrid gibt nur 1,5% seines Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung aus. Außerdem verfügen hochverschuldete Länder über wenig finanziellen Spielraum, um mehr für Verteidigung auszugeben. Die EU-Kommission will ihnen den verschaffen, indem sie die europäischen Schuldenregeln lockert und bis zu 150 Milliarden Euro an Darlehen bereitstellt. EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis sieht Europa an einem Wendepunkt. Angesichts der schwerwiegenden Sicherheitsbedrohungen durch die russische Aggression muss Europa dringend seine Verteidigungsfähigkeiten aufbauen. Dies erfordert erhebliche und nachhaltige Investitionen in die Verteidigungskapazitäten und die europäische Verteidigungsindustrie. Dabei haben die Ministerinnen und Minister in Warschau über ein Diskussionspapier der Brüsseler Denkfabrik Bruegel beraten. Sie schlägt eine neue innerstaatliche Einrichtung vor, der auch nicht die EU-Länder wie Großbritannien beitreten könnten. Ein Einkaufsclub für Rüstungsgüter, damit europäische Länder nicht länger in vergleichsweise kleinen Stückzahlen vorzugsweise bei heimischen Produzenten einkaufen, was die Verteidigung gegen einen gemeinsamen Gegner teuer und wenig effizient macht. Bruegel-Experte Guntram Wolf.
Unsere Vorstellung ist, dass man mit gemeinsamen Projekten und gemeinsamer Finanzierung für diese Projekte eben diese Kosten dann senken kann und Märkte integrieren kann. Es geht also um sozusagen das Zusammenspiel zwischen Haushaltspolitik der Mitgliedsländer und der europäischen Haushaltspolitik und der Marktstruktur im Verteidigungsbereich.
Für die Bundesregierung ist wichtige Voraussetzung, dass es dabei um konkrete Vorhaben geht, sagt Bundesfinanzminister Jörg Kukis und verweist als Beispiel auf die Bundeswehrbrigade in Litauen.
Aber was wir immer brauchen, ist, dass der erste Schritt sein muss, konkrete militärische Zusammenarbeit, gemeinsame Verteidigungsinitiativen Europas. Wenn die bestehen, dann kann man sich über Finanzierung, über gemeinsame Finanzierung Gedanken machen.
Sagt der scheidende Bundesfinanzminister Jörg Kukis, SPD. Der Beitrag war von Jakob Mayer. US-Präsident Donald Trump hat in fast allen Fragen andere Ansichten als sein Vorgänger Joe Biden, auch in der, wie zeitgemäß die Todesstrafe ist. Während Biden kurz vor Ende seiner Amtszeit noch die Todesstrafen von 37 Verurteilten in Bundesgefängnissen in lebenslange Haft umgewandelt hat, befürwortet Trump die Todesstrafe ohne Wenn und Aber. Häufiger soll sie nach seinen Vorstellungen künftig wieder verhängt und auch vollstreckt werden. USA-Korrespondent Ulrich Ückerseifer hat sich das Thema genauer angesehen.
Donald Trump unterzeichnete gleich am ersten Tag seiner Amtszeit am 20. Januar ein Dekret zur Strafverschärfung.
I've already signed an executive order requiring a mandatory death penalty for anyone who murders a police officer. And tonight I'm asking Congress to pass that policy into permanent law.
Ich habe bereits eine Anweisung unterzeichnet, die eine obligatorische Todesstrafe für jeden vorsieht, der einen Polizeibeamten ermordet, und bitte den Kongress, diese Politik in ein dauerhaftes Gesetz zu überführen. So Donald Trump im März vor dem Kongress. Die Todesstrafe, sie soll insbesondere auch gelten, wenn die Angeklagten bei Kapitalverbrechen Einwanderer ohne Aufenthaltsstatus sind. Mit Kapitalverbrechen ist in der Regel Mord gemeint. Es kann aber auch zum Beispiel um Totschlag oder Spionage gehen. Gab es unter Biden noch ein Moratorium auf Bundesebene für die Todesstrafe, soll sie nun in Prozessen wieder häufiger gefordert werden. Das erwartet der Jurist und Strafverteidiger Greg Isaacs aufgrund einer Ankündigung von Generalstaatsanwältin Pam Bondi. Pam Bondi hat eine Anweisung rausgegeben: Wir schauen uns jetzt alte Fälle nochmal an, wir beantragen die Todesstrafe häufiger und wir beenden das Moratorium. So Isaacs auf dem Sender ABC. Einer der ersten, den das treffen könnte, ist Luigi Mangioni. Der 26-Jährige wird beschuldigt, im vergangenen Jahr in New York einen bekannten Versicherungsmanager auf offener Straße getötet zu haben. Der Fall hatte landesweit für Aufsehen gesorgt. Es ist interessant, jetzt gibt es zwei Anklagen. Die des Staates New York ohne Todesstrafe und auf Bundesebene mit Todesstrafe. Dazwischen ist Luigi. Generalstaatsanwältin Pam Bondi sagt, die Verfolgung der Todesstrafe gegen Mangioni sei Teil von Präsident Trumps Agenda, Amerika wieder sicherer zu machen. Make America safe again. Die Todesstrafe ist vor den Gerichten des Staates New York nicht mehr möglich. Aber nach Bundesrecht ist sie immer noch erlaubt. Darum könnte sie auch gegen Luigi Mangioni verhängt werden. Das Beispiel zeigt, dass die Regelung der Todesstrafe in den USA unübersichtlich ist. 23 der 50 Bundesstaaten haben sie abgeschafft. In 27 ist sie noch zulässig, außerdem habilitär und eben auf Bundesebene. Dort sitzen nach der Begnadigung von Joe Biden im vergangenen Dezember nur noch 3 Verurteilte in den Todeszellen. In den 27 Bundesstaaten mit Todesstrafe sind es derzeit rund 2000.
Ulrich Ückerseifer war das aus den USA. Noch muss der Koalitionsvertrag von den SPD-Mitgliedern und auf einem kleinen Parteitag der CDU angenommen werden. Änderungen an dem Papier sind aber nicht mehr vorgesehen. Wirtschaftsvertreter hatten die Vereinbarung eigentlich überwiegend positiv bewertet. Die deutschen Arbeitgeberverbände haben aber doch noch ein Thema gefunden, das ihnen gar nicht gefällt. Das sind die Rentenpläne der neuen Koalition. Die hatte sich darauf verständigt, das Rentenniveau in Deutschland bis 2031 bei 48% des aktuellen Durchschnittseinkommens zu sichern. Die Arbeitgeber finden das viel zu teuer. Der Hauptgeschäftsführer ihrer Bundesvereinigung, Steffen Kampeter, vermisst im Koalitionsvertrag Ideen, den Kostenanstieg zu bremsen. Und er warnt vor Nachteilen auch für die Beschäftigten. Jim Bob Nikschas aus dem Hauptstadtstudio mit den Details.
Bis 2031 wollen Union und SPD das jetzige Niveau der Rente stabil halten. Außerdem soll die sogenannte Mütterrente steigen. Beide Maßnahmen zusammen kosten rund 50 Milliarden Euro, hat die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände BDA ausgerechnet. Union und SPD wollen diese Mehrkosten eigentlich aus der Staatskasse zahlen. BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter rechnet trotzdem damit, dass schon in den nächsten Jahren die Rentenbeiträge weiter ansteigen. Von heute 18,6 auf über 20%. Arbeitgeber hätten dann noch höhere Kosten und Beschäftigte noch weniger netto, sagte Kampeter der deutschen Presseagentur. Vor allem auf die zusätzliche Mütterrente hätten Union und SPD verzichten sollen, findet er. Die geschätzten Ausgaben von 5 Milliarden Euro würden an anderer Stelle fehlen. Von den Arbeitgebern kommt allerdings auch Lob. Dass Rentnerinnen und Rentner mit Steuervorteilen motiviert werden sollen, weiterzuarbeiten, hält Kampeter für richtig. Für ihn macht das aber nur Sinn, wenn Union und SPD gleichzeitig bestehende Anreize abschaffen würden, früher in Rente zu gehen. Der Mangel an Arbeitskräften sei ein Bremsklotz für die deutsche Wirtschaft.
Der Beitrag von Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas. Brandenburg ist ein Flächenland, hat also viel Platz und nicht ganz so viele Menschen. Krankenhäuser brauchen aber eine gewisse Mindestauslastung, um finanziell bestehen zu können, besonders nach Inkrafttreten der Krankenhausreform. Deshalb hat der Kreistag Oberhavel am Mittwochabend nach emotionaler Debatte entschieden, das Klinikum Hennigsdorf zu schließen. Die Klinik in Oranienburg soll nun den Kernbetrieb übernehmen, Hennigsdorf nur noch eine Grund- und Notfallversorgung anbieten. Der Landrat von Oberhavel, Alexander Tönjes von der SPD, hat die Entscheidung im rbb24-Inforadio heute Morgen nochmal erklärt.
Das war ganz klar vorausschauendes Handeln, denn wir haben uns das Krankenhausgesetz des Bundes, was ja vor kurzem erst in Kraft getreten ist, angeguckt und die Folgen abgeschätzt. Und da werden ganz klare Kriterien vorgegeben, in welchem Abstand denn Krankenhäuser liegen müssen. Da geht es konkret um Fahrminuten. Und Hennigsdorf hat nun mal die geografische Lage in unmittelbarer Berlin-Nähe mit 5 weiteren Krankenhäusern. Und deshalb musste diese strategische Entscheidung fallen, die aber natürlich unendlich schwer ist.
Sagt der Landrat von Oberhavel, Alexander Tönjes von der SPD. Bald ist Ostern, dann beginnt auch schon die Urlaubszeit und viele werden auch in diesem Jahr wieder per Flugzeug verreisen, mit mehr oder weniger schlechtem Gewissen wegen der großen Mengen an CO2, die dabei ausgestoßen wird. Der Klimaschutz ist auch Thema im Koalitionsvertrag von Union und SPD, der in dieser Woche vorgelegt wurde. Das Thema komme dort aber viel zu kurz, sagt Verena Greichen vom Bund für Umwelt und Naturschutz.
Sie haben ja eine ganze Reihe Sachen zum Luftverkehr im Koalitionsvertrag, aber ich kann keine einzige finden, die dazu führt, dass das Fliegen weniger Emissionen verursacht, sondern im Gegenteil, eine Zurücknahme zum Beispiel von den Quoten von E-Fuels, also dass man aus Strom Kerosin herstellt und auch innerhalb Europas sich dafür einzusetzen, dass wir eigentlich den Klimaanstrengungen nachlassen im Flugverkehr. Deswegen frage ich mich, wo ist denn da die positive Vision hin zu einem klimaneutralen Fliegen?
Wie kann man mit gutem Gewissen fliegen? Das ist das Thema für Sascha Hingst und seine Gäste morgen ab 10:30 im rbb24 Inforadio Forum. Und weiter macht hier Thomas Hollmann.
rbb24 Inforadio Sport.
Und ich habe ein aktuelles Ergebnis aus der Frauenfußball-Bundesliga. Turbine Potsdam hat schon wieder verloren, 0:1 in Jena. Und damit ist der Abstieg zwar noch nicht besiegelt, aber so gut wie. Denn von den bisherigen 19 Saisonspielen haben die Potsdamerinnen 18 verloren. Ja, und damit zu den fußballspielenden Männern und zu Hertha BSC. Das könnte mit dem vierten Sieg in Folge schwierig werden, denn die Herthaner liegen aktuell zurück gegen Darmstadt. Jakob Rüger, unser Reporter im Berliner Olympiastadion. Wie ist es zu dem Tor gekommen?
Na, kurz nach der Pause Hertha noch so ein bisschen schläfrig und Darmstadt hat das eiskalt ausgenutzt. Nürnberger, der Mittelfeldspieler, hatte viel Platz im Mittelfeld und dann zog er aus 21 Metern ab. Es war ein Flachschuss, leicht verdeckt für Tjaak Ernst und der Torhüter der Berliner konnte den Ball am Ende nicht festhalten. Und dann war es Isaac Littberg, der Torjäger der Darmstädter, der am schnellsten schaltete. Schneller als Linus Gechter, der an ihm dranhing. Und aus 8 Metern schob er den Ball dann ins Berliner Tor. Sein 14. Saisontreffer. Spielerisch ist es ganz klar ein Rückschritt für Hertha BSC bislang. Denn die Hertha sehr passiv im ersten Durchgang und seit diesem Rückstand ohne richtig zwingende Ideen, wie man diese Darmstädter Defensive bespielen kann. Und die Gäste machen es natürlich auch gut, weil er gerade am Ball war. Fabian Rehse, zuletzt ja mit 6 Toren in 4 Spielen, wird immer wieder gut zugestellt, teilweise auf den Flügeln, immer wieder gedoppelt, kommt überhaupt nicht zur Entfaltung. Jetzt mal vielleicht in dieser 57. Minute Ballgewinn für die Berliner durch Diego Demme, aber auch da kein Umschaltmoment. Stattdessen Rehse tut erstmal den Fuß auf den Ball, nimmt das Tempo raus. Darmstadt kann sich sortieren und orientieren und dann spielen es die Berliner hinten über ihre Dreierkette, über Linus Gechter und Marton Dardai auf der halblinken Seite. Rausgespielt auf Martin Winkler, der dreht einmal auf, spielt dann in die Spitze auf der Richerhand, 25 Meter Torentfernung, kann sich nicht durchsetzen gegen Darmstadts Verteidiger Riedel, der Kapitän, der das clever macht, mit viel Körpereinsatz entsprechend dazwischen ist und den Ball erobern kann für die Gäste. Jean-Paul Boetius, ehemaliger Herthaner, mit dem Steilpass auf Littberg, da waren die Berliner mal dazwischen und jetzt können es vielleicht mal so einen Umschaltmoment geben. Langer Ball auf die rechte Seite, auf Fabian Rehse, aber der großgewachsene Vukotic, der Darmstädter Verteidiger, stellt den Körper rein und da kommt auch ein schneller Fabian Rehse einfach nicht drumherum. Vukotic, fast 2 Meter groß, wiegt gute 85 Kilo, da ist kein Vorbeikommen und deswegen geht der Ball ins Tor aus und es gibt den Abstoß vom Kasten von Marcel Schuhn. Im ersten Durchgang hat Hertha einmal den Torschrei auf den Lippen gehabt, zumindest die Fans hier. Diego Demme mit dem Treffer, der zählte allerdings nicht wegen einer Abseitssituation. Ansonsten war wenig zu sehen offensiv von den Berlinern. Sie müssen sich ganz klar steigern. Nach 58 Minuten liegt Hertha 0:1 gegen Darmstadt zurück.
Jakob Rüger, und steigern muss sich auch Magdeburg. Die wollen ja aufsteigen, liegen aber aktuell zurück gegen Ulm und in Ulm mit 0:1. Und aus dem Schwäbischen meldet sich Michael Bollenbacher.
So, wir kommen genau rechtzeitig zum Freistoß von Barış Artık, der Mann, der 4 Tore in den letzten 5 Spielen erzielt hat, der sich reindreht von der halbrechten Seite, 25 Meter Torentfernung, aber direkt in die Arme von Niklas Tiede, dem Ulmer Keeper, der mit seiner Mannschaft hier seit der 17. Minute durch das Tor von Semir Telalovic schön rausgespielt über die linke Seite und dann im Strafraum vollendet führt. Und das ist nicht unverdient. Im Keller brennt noch Licht. Die Ulmer, die von Robert Lechleiter angeleitet werden, der Trainer, ja, verdient führen und die Magdeburger nur durch die Fans aktuell lautstark vertreten. Der SSV Ulm, der Zwergenaufstand geht weiter, 1:0 vorne gegen Magdeburg.
Der Zwergenaufstand, der saarländische. Aufsteigen in die erste Liga können Hannover und Elversberg, alle beide, und die spielen heute gegeneinander. Aktuell steht es 1:1 unentschieden. Aus der niedersächsischen Hauptstadt meldet sich Robert Witt.
Ausgeglichen der Spielstand hier in Hannover. An der 55. Minute war es soweit. Aslani mit dem 1:1 für die SV Elversberg. Und das hatte sich in diesem zweiten Durchgang angebahnt. Die Elversberger, das bessere Team, immer wieder brandgefährlich aufgetaucht. Und Achtung, jetzt eine kleine Slapstick-Aktion beim Versuch, den Eckball der SV Elversberg von der rechten Seite zu treten, ist Damar an der Werbebande hängen geblieben, steht Gott sei Dank aber wieder, bringt den Ball herein, aber zunächst abgewehrte Hannoveraner Mannschaft und dann der Nachschussversuch von Neubauer. Hannover eben gerade vor 2 Minuten dann auch nochmal brandgefährlich aufgetaucht vor dem Tor der Elversberger über Trisoldi, aber der Kopfball knapp über das Tor, bleibt beim 1:1.
1:1 in Hannover, unverändert der Spielstand im Berliner Olympiastadion, 0:1. Und der Hinweis, nach den 14:30 Nachrichten geht's hier dann wieder live ins Olympiastadion zu unserem Reporter Jakob Rüger. Und ab 15 Uhr, wie gewohnt, unsere Bundesliga-Sendung mit natürlich dem Schwerpunkt Bayer Leverkusen gegen Union Berlin, aber auch die weiteren Partien durchaus interessant, auch für die Abstiegskonkurrenz von Union. Ein bisschen muss Union ja noch noch bangen, als da wären Kiel gegen St. Pauli, die Bochumer empfangen Augsburg und Hoffenheim die Mainzer, und dann gibt es noch eine Partie, und zwar Gladbach gegen Freiburg, und am Abend die beiden Champions League Verlierer der Woche, Bayern München gegen Borussia Dortmund. Das soll es von mir gewesen sein. Noch einmal der Blick rüber ins Berliner Olympiastadion. Unverändert 0-1. Hertha liegt zurück gegen Darmstadt. Der Sport mit Thomas Vollmann.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Es gibt tatsächlich mal wieder einen deutschen Film im Wettbewerb von Cannes. Das gab es lange nicht mehr. Und dann auch noch von einer Frau. Was will man mehr? Herzlich willkommen. Ich bin Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin Abgedreht hier im RBB 24 Inforadio. In dieser Woche wurde in Paris das Programm des diesjährigen Cannes Filmfestivals bekannt gegeben. Und das ist in der Kinowelt schon einer der wichtigsten Termine. Schließlich spielen die Filme, die in Cannes vorgestellt werden, oft genug bis zu den Oscars im nächsten Jahr eine wichtige Rolle. Mehr über das Cannes-Programm in diesem Jahr am Ende der Sendung. Und los geht es jetzt erstmal wie gewohnt mit den neuen Filmen, die bei uns in dieser Woche angelaufen sind und dem im letzten Jahr ebenfalls in Cannes heiß erwarteten und dort vorgestellten neuen Film von Paolo Sorrentino. Es gibt mal wieder große Schönheit, auch in Paolo Sorrentinos neuem Film Partenope, mit dem er vor allem seiner Heimatstadt Neapel huldigt, während er aus dem Leben der titelgebenden Partenope erzählt. Der Name steht für Jungfräulichkeit, für eine der drei Sirenen aus der Sagenwelt und für Neapel selbst. So ist Celeste Dalla Porta in der Titelrolle nicht nur eine Frau, deren Schönheit in den 70er Jahren geradezu eine Naturgewalt ist. Mit ihrer Geschichte, mit ihren Lieben, mit den Männern, die ihr hoffnungslos bis tragisch verfallen, mit ihrer Traurigkeit, mit ihren Begegnungen im Laufe ihres Lebens, erzählt Sorrentino schwärmerisch und mit immer wieder auch trauriger Nostalgie von den Sehnsüchten und Versuchungen seiner Heimat.
Ich war traurig und ungeniert, wild entschlossen und doch lustlos, so wie Neapel. Dort ist genug Platz für alles.
So groß und klug die Worte sind, die Partenope manchmal findet, so prachtvoll sie dabei immer anzusehen ist, wirklich lebendig wird sie leider nicht. Diesmal ist es Paolo Sorrentino nicht wirklich gelungen, die richtige Balance zu finden zwischen der glänzenden Pracht seiner Bilder und dem, was er erzählen will. Ein in sich und in die Schönheit selbst verliebter Film, der trotz seiner großen Ideen, trotz einiger göttlicher visueller Momente, fast wie eine kunstvolle Altherrenfantasie wirkt und sich in der eigenen Schönheit verliert. Partenope. Mit Another German Tank Story ist Regisseur Jannis Alexander Kiefer ein großartiges Langfilmdebüt gelungen. Seine vom RBB mitproduzierte Komödie erzählt mit trockenem und fein beobachtetem Witz davon, was passiert, als im kleinen Wiesenwalde eine US-Serie über den Zweiten Weltkrieg gedreht wird und die Menschen dort ein bisschen Hollywood-Luft schnuppern.
Wir werden jetzt alle reich und berühmt.
Und jetzt noch mal den ganzen Satz.
Ein tolles Kind haben Sie.
Euer Panzer steht auf meinem Hof.
Glaubst doch nicht, dass der Panzer hier verschwinden könnte.
Trotz Stromausfall im Dorf und einem verschwundenen Panzer setzt Another German Tank Story dabei keineswegs auf Klamauk, sondern auf hintergründigen Humor und ruhige, skurrile Momente. Ein kleiner Film, der durch seinen Einfallsreichtum nach mehr aussieht. Eine echte Entdeckung. Another German Tank Story. Der Amateur macht er als Mr. Robert berühmt gewordene Rami Malek erneut einen Computerspezialisten zum Actionhelden. Als CIA-Analyst arbeitet er buchstäblich im Keller des legendären US-Geheimdienstes. Doch nachdem seine Frau bei einer terroristischen Geiselnahme getötet wird, will er die Täter selbst zur Rechenschaft ziehen.
Ich will eine Spezialausbildung, Bargeld und eine neue Identität.
Haben Sie den Verstand verloren?
Ich will die Leute, die meine Frau ermordet haben, finden und töten.
Sie könnten nicht mal eine 90-jährige Nonne im Armdrücken besiegen.
Ein paar Tage Training später ist der Schreibtischtäter also ein internationaler Agent. Vorher hatte er Angst zu verreisen. Auf einmal kann er die härtesten internationalen Grenzen mühelos überqueren und schnappt sich die Mörder seiner Frau einen nach dem anderen. Keine der Ideen, mit denen dieser Thriller das Rache- und Spionage-Genre aus der Laienperspektive präsentieren will, wird dabei konsequent verfolgt. So bekommt man am Ende dann doch nur mittelmäßiges Standardprogramm. The Amateur. Die wichtigsten Neustarts dieser Woche waren das im Überblick. An diesem Sonntag wird die Arte-Produktion Barbara Sukowa Spielen wie ein Kind im Kino Klick gezeigt. Und es geht im Film von meiner Kollegin Anke Sterneborg und ihrer Co-Regisseurin Irene Höfer nicht nur um Barbara Sukowa, sondern sie ist auch selbst mit dabei, wenn der Film vorgestellt wird, da sie gerade in Berlin ist und hier schon die Premiere ihres neuen Films Clandestin in dieser Woche gefeiert hat. Um 15 Uhr geht es los am Sonntag im Klick mit Barbara Sukowa Spielen wie ein Kind. Und nach der Dokumentation über sie wird Fassbinders Lola gezeigt, mit selbstverständlich Sukowa in der Titelrolle. Diesen Donnerstag wurden in Paris die Filme vorgestellt, die in diesem Jahr auf dem wichtigsten Filmfestival der Welt gezeigt werden in Cannes. Und wie wichtig schon diese Ankündigungen alleine sind, das ist Festivalchef Thierry Frémaux sehr wohl bewusst. Julia Borutta war bei der Programmvorstellung in Paris dabei.
Als Thierry Frémaux seinen Platz vor der Presse im großen Kinosaal des UGC Montparnasse einnimmt, tischt der umtriebige Festivalleiter erstmal eine eindrucksvolle Zahl auf.
Nous aurons vu 2909 longs métrages.
Mein Team und ich werden für die Festivalauswahl insgesamt 2909 Spielfilme angesehen haben. Vor 10 Jahren waren es noch gut 1000. Übrigens, ein Drittel der diesjährigen Einsendungen ist von Frauen gemacht. Und eine dieser Frauen ist die Berliner Regisseurin Mascha Schilinski. Ihr Film mit dem englischen Titel Sound of Falling, koproduziert vom ZDF, wird im Hauptwettbewerb laufen. Er erzählt von 4 Frauen aus unterschiedlichen Epochen, deren Leben auf unheimliche Weise miteinander verwoben sind. Dass Frauen wie Schilinski die Festivals erobern, ist für die Präsidentin des Festival de Cannes, Iris Knobloch, ein Gewinn. An Frémaux Seite sagt sie:
Et je suis très heureuse.
Diese Frauen warten nicht mehr darauf, dass man ihnen einen Platz zuweist. Sie nehmen sich ihren Platz. Starke Filmemacherinnen bahnen sich ihren Weg, doch gleichzeitig bleibt viel zu tun, um Filmsets zu Orten zu machen, an denen angstfrei und gleichberechtigt gearbeitet werden kann. Das hat gestern erst eine parlamentarische Kommission in Frankreich in einem lang erwarteten Bericht dokumentiert. Darin wird deutlich, dass sexualisierte Übergriffe, Demütigung, Gewalt und Machtmissbrauch in der Kulturbranche an der Tagesordnung sind. Die Chefin dieser Kommission, Sandrine Rousseau von den Grünen, fordert:
Le Festival de Cannes doit être le lieu.
Cannes muss der Ort sein, wo endlich der mentale Umsturz stattfindet, wo man laut und öffentlich sagt, dass sich etwas ändern muss. Ich schicke eine Botschaft nach Cannes. Ihr habt die Verantwortung, allen Betroffenen zu sagen: Wir glauben euch und wir wollen nicht mehr, dass die Welt so ist. Spannend wird sein, ob die diesjährige Juryvorsitzende, Schauspielerin Juliette Binoche, auf die MeToo-Debatte eingehen wird. Künstlerisch jedenfalls werden sie und ihre Mitstreiter die Qual der Wahl haben. Um die Goldene Palme wetteifern internationale Schwergewichte wie der Amerikaner Wes Anderson oder die belgischen Brüder Dardenne, die mit Jeune Mère ein Sozialdrama über junge Mütter vorstellen. Ebenfalls im Wettbewerb sind der preisgekrönte iranische Filmemacher Jafar Panahi und das neue Werk des Horrormeisters Ari Aster, Eddington. In der Sektion Un certain regard wird außerdem der neue Film des Hamburger Regisseurs Fatih Akin zu sehen sein. Noch einmal Festivalleiter Frémaux.
Fatih Akin justement a fait un film qui s'appelle Amroum.
Der Film heißt Amroum. Spreche ich das richtig aus? Amroum. Er war ursprünglich gar nicht das Projekt von Fatih Akin, sondern von seinem alten Lehrer Haak Boom. Aber Cannes wäre nicht Cannes, wenn nicht auch die ganz großen Blockbuster zur Aufführung kämen. Natürlich außer Konkurrenz wird Tom Cruise den finalen Teil von Mission Impossible vorstellen. Kurz gesagt, die Frauen sind auf dem Vormarsch, aber das Testosteron kommt nicht zu kurz.
Ein Beitrag von Julia Borutta über das, was in diesem Jahr in Cannes auf dem Programm steht. Am 13. Mai wird das Festival an der Côte d'Azur dann eröffnet. Das war abgedreht. Am Mikrofon verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Spree-Au. Zwischen Dreieck-Nutetal und Ludwigsfelde West gibt es Stau nach einem Unfall auf der rechten Spur. 10 Minuten Verzögerung. Probleme macht die westliche A10. Zwischen Großkreuz und List staut es sich an einer Baustelle in Richtung Dreieck-Havelland. Hier bis zu 1 Stunde plus. Und in Richtung Dreieckwerder dauert es vor der Baustelle etwa 20 Minuten länger. B87 in Lübben-Spreewald ist die Liebe Rosa und die Frankfurter Straße zwischen Postbautenstraße und Dreilindenweg nach einem Unfall gesperrt. Die B101 Luckenwalde-Herzberg ist zwischen Klosterzinner und Jüterbock nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt. In Berlin fließt der Verkehr weitgehend normal. Hier und dort stockt es etwas, so auf dem Stadtring am Funkturm Richtung Wedding. Auf der A113 am Kreuz Zehlendorf Richtung Funkturm, auf der Hermann- und Decker-Marx-Straße Richtung Hermannplatz und in Prenzlauer Berg an der Kreuzung Schönhauser Allee und Wiesbeer Straße.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 14.30 Uhr. Die EU-Finanzminister haben in Warschau darüber beraten, wie die Verteidigungsausgaben gemeinsam gesteuert werden können. Ein Vorschlag ist, eine spezielle Koordinierungsstelle dafür einzurichten. Aus Warschau Jakob Mayer.
Der Gastgeber des Treffens, Polens Finanzminister Andrzej Domański, bezeichnet die Verteidigung als Europas derzeit drängendste Frage. EU-Wirtschaftskommissar Waldis Dombrovskis sieht Europa an einem Wendepunkt. Er forderte erhebliche Investitionen in Verteidigungskapazitäten und in die Industrie.
Das Wirtschaftsforschungsinstitut IFO warnt vor einer neuen Weltwirtschaftskrise. IFO-Chef Fuß sagte der Süddeutschen Zeitung, wenn jetzt neben den USA auch China und Europa auf eine protektionistische Wirtschaftspolitik setzen würden, sei das eine große Gefahr. Laut Fuß zerstörten die USA im Moment ihre Reputation als zuverlässiger Vertragspartner. Dass die EU nicht sofort mit Gegenmaßnahmen auf die US-Zölle reagierten, sei richtig. China hingegen macht im Zollstreit weiter. Seit heute gelten auf US-Importe Zölle in Höhe von 125%. Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat Ermittlungen gegen Brandenburgs Wirtschaftsminister Keller gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Wie der SPD-Politiker selbst mitteilte, hat er 4.000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung überwiesen. Damit sei das Verfahren gegen ihn eingestellt. Keller hat auf der Homepage des Landtags einen Uni-Abschluss angegeben, den er noch nicht erworben hatte. Er räumt inzwischen ein, einen Fehler gemacht zu haben. Wie kann die Weltgemeinschaft besser mit Pandemien wie Corona umgehen? Darüber haben die fast 200 Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation in Genf beraten. Jetzt gibt es eine Grundsatzeinigung, wie es hieß. Aus Genf, Katrin Hondel.
Das Pandemieabkommen soll sicherstellen, dass auch ärmere Länder rechtzeitig mit Medikamenten und Impfstoffen versorgt werden. Im vergangenen Jahr war das Projekt vorerst gescheitert. Hauptstreitpunkte beim Pandemieabkommen sind die Weitergabe von Informationen über Krankheitserreger und die gerechte Verteilung von Medikamenten und Impfstoffen.
Hertha BSC spielt gerade in der zweiten Fußball-Bundesliga gegen Darmstadt. Aktuell steht es im Berliner Olympiastadion 1:1. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag sonnig oder leicht bewölkt, in Richtung Oder und Neiße teils noch wolkiger. Es bleibt aber trocken bei maximal 16 bis 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Steglitz 13 und in Neuruppin 17 Grad. Morgen nach sonnigem Beginn zunehmend wolkig. Später sind auch Schauer und Gewitter möglich. Höchstwerte bis 24 Grad. Die Zeit 14.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Sport mit der Fußball-Bundesliga.
Hallo Fußballfans.
Hallo Sportsfreunde.
Im Studio sind Thomas Kroh und Lars Becker. Frühlingshafte Grüße von uns. Und Hertha BSC spielt im Berliner Olympiastadion. Sie haben es gehört, gegen Darmstadt. Der Spielstand 1:1 und so ist es gekommen.
Berg, der Schuss, Ernst kann nicht festhalten, nachgesetzt, Tor! Tor für Darmstadt, das 1:0, es ist Isaac Lindberg, der Torschütze.
48. Minute, kurz nach der Pause also, aber Hertha hat ausgeglichen, allerdings das Tor nicht selbst erzielt.
1:1, der Ausgleich ist gerade gefallen und Vukotic, der Innenverteidiger der Darmstädter, ist, ja, ich kann es so sagen, glaube ich, die ärmste Sau, denn er buxiert den Ball ins eigene Tor, ist das bitter.
63.000 Zuschauer waren dabei beim Spiel von Hertha BSC gegen Karlsruhe. Jakob Rüger, wie viel sind denn heute zur Partie gegen Darmstadt ins Olympiastadion gekommen?
Also ich würde sagen mindestens 45.000, Tendenz eher Richtung 47.000, 48.000. Es ist herrliches Wetter, die Sonne scheint rein ins Berliner Olympiastadion. Sie wurden allerdings nicht unbedingt verwöhnt mit tollem Fußball im ersten Durchgang, aber seit der Pause ist dieses Spiel offen und Hertha BSC tut auch endlich mehr für das eigene Spiel, für die eigenen Fans. Nach diesem Ausgleichstreffer Vukotic, wir haben es ja gerade gehört, das Eigentor, ist Hertha jetzt mehr beteiligt an diesem Spiel, hat mehr Ballbesitz als die Gäste aus Darmstadt. Maser gerade nochmal mit einem Schussversuch aus 22 Metern, aber ein bisschen zu hoch angesetzt, der Berliner Spielmacher, der allerdings heute auch blass geblieben ist in dieser Partie bislang. Genau wie übrigens auch Fabian Rehse, der Mann mit dem weißen Stirnband, der von den Darmstädtern immer wieder gut zugemacht wird, teilweise im Ballbesitz sogar gedoppelt wird. Der kommt überhaupt nicht zur Entfaltung. Und wenn dann bei Hertha was geht, dann eben mit Schnelligkeit über die Außen, wie auch bei diesem Ausgleichstreffer. Martin Winkler hat mal angezogen und hat den Ball mal wirklich scharf und mit Wucht reingebracht in Richtung 5-Meter-Raum der Darmstädter. Und da hat man sofort gemerkt, ja, da wird es gefährlich für die Gäste und das mündete dann eben in diesen 1:1 Ausgleichstreffer der Berliner. Die waren für mich erstaunlicherweise unglaublich passiv unterwegs im ersten Durchgang, haben den Darmstädtern das Spiel überlassen. Es gab kaum Torchancen, nichts zu spüren von dem Selbstvertrauen und der guten Form der Berliner, die ja zuletzt 3 Spiele in Folge gewonnen haben. Übrigens 4 Siege gab es zuletzt im Jahr 2013 für die Hertha. Der Trainer, die Älteren werden sich erinnern, damals noch Jos Luhukay, ebenfalls in der zweiten Liga. Lang, lang ist's her, aber bislang sieht's eben oder sah lange Zeit eben nicht so aus, als ob Hertha BSC heute hier den 4. Sieg holen könnte. Jetzt ist es aber mal offen. Maser dreht sich mal auf, 25 Meter vor dem Tor, spielt dann nochmal quer auf den eingewechselten Karbovnik, der rausgespielt auf Martin Winkler, hat den Ball jetzt da auf der linken Seite, kommt aber nicht in die Tempoaktion rein, sondern spielt wieder hinten rum über Marton Dardai. Jetzt haben wir ein seltenes Bild. Alle Berliner Feldspieler in der Hälfte von Darmstadt 98, dem Team von Trainer Florian Kohfeldt, der angekündigt hatte, dass es ein offensives Spiel wird. Ja, im zweiten Durchgang würde ich das auch unterschreiben. Im ersten Durchgang konnte die Partie dieses Versprechen nicht halten. Jetzt nochmal die Berliner am Strafraum über der Richer, versucht sich durchzusetzen, bleibt hängen und holt den Freistoß raus. Und das ist eine richtig gute Position. Torentfernung 18, 19 Meter nach halb links, leicht versetzt. Also, das Ganze dauert hier aber noch 78 Minuten vorbei. 1:1 zwischen Hertha und Darmstadt.
Zwei weitere Spiele heute in der zweiten Liga. Hannover gegen Elversberg, beide noch im Aufstiegskampf. Elversberg gerade 2:1 in Führung gegangen, der Aufsteiger. Und Ulm gegen Magdeburg. Überraschung, 1:0 für Ulm, für den Vorletzten gegen Magdeburg, die ja auch hoch wollen. Wir gehen kurz in die Bundesliga, aber die der Frauen, da hat Turbine heute schon wieder verloren, das Abstiegsduell in Jena. Florian Alp.
Nach einem Jahr Fußball-Bundesliga muss Turbine Potsdam wieder mit dem Abstieg rechnen. Trotz einer kämpferischen Leistung unterlag das Team von Kurt Russ Carl Zeiss Jena mit 0:1 und bleibt damit mit einem Punkt Tabellenletzter. Allen voran Kapitänin Viktoria Schwalm hat in der ersten und Anfang der zweiten Halbzeit mit einem Freistoß und einem Schuss ans Außennetz die Führung für Potsdam auf dem Fuß. Für Jena reichte am Ende ein langgeschlagener Freistoß in der 64. Minute. Der rutschte durch die gesamte Turbine-Abwehr durch. Isabella Jaron köpfte aus Nahdistanz ein. 1660 Zuschauer verfolgten dieses Kellerduell der beiden offensivschwächsten Teams, wobei Jena zuletzt zumindest Punkte einfahren konnte und den Klassenerhalt nun so gut wie sicher hat. 3 Spieltage vor Schluss wird es für Aufsteiger Turbine Potsdam dagegen nun immer unwahrscheinlicher, noch die Klasse zu halten.
Also der Abstieg ist tatsächlich nur noch höchst theoretisch zu verhindern.
Und im Spitzenspiel führen die Frauen des FC Bayern München bei der Frankfurter Eintracht mit 2:0. Zurück zur zweiten Liga und zur Partie der Ulmer gegen den ersten FC Magdeburg.
Schlechte Nachrichten für Magdeburg. Barış Artık gerade eben die 5. gelbe Karte gesehen, fehlt am Ostersonntag gegen Regensburg. Aber Magdeburg kommt jetzt mit einem neuen, nämlich Brian Teixeira, der eingewechselt wurde. Unter anderem dazu vor wenigen Minuten noch Amici für Nollenberger rein bei Magdeburg. Also Christian Tietz versucht jetzt vorne nochmal mit Rotation für seine Mannschaft. Die 81. Minute läuft schon. Das ist die ominöse Schlussviertelstunde. Da ist Ulm nur 4-mal mit Rückstand eingebogen, aber 13-mal haben sie dann die Spiele noch verloren. Und das weiß Magdeburg natürlich auch. Und die kommen jetzt mit Artık, mit einer Hereingabe fürs Erste geklärt. Nachschuss von der Strafraumkante durch Livan Burcu, der fliegt allerdings 1 bis 2 Meter über den Kasten. Ja, sie haben die Ulmer überholt, was die Statistik anbelangt, haben jetzt knapp 60% Ballbesitz, 12:5 Torschüsse, das ist eben der 13. Aber die Ulmer schaffen es hier stabil zu bleiben. Bislang mit diesem 1:0 liegen sie vorne durch Telalovic, der vor wenigen Minuten rausgegangen ist. Semir Telalovic, der hier ganz in der Nähe in Ehingen an der Donau geboren wurde. Und ist es denn tatsächlich die Möglichkeit, dass Magdeburg jetzt hier, die Fans, die machen noch Polonaise auf der Tribüne, aber dass sie hier mit 0:1 nach Hause fahren, wo Hamburg gestern verloren hat, wo Köln Punkte gelassen hat, noch steht es immer noch 1:0 für den SSV Ulm.
Was machen Sie denn, die Spitzenmannschaften der zweiten Liga? Der HSV hat gestern zu Hause gegen Braunschweig verloren, Köln in Fürth unentschieden gespielt und jetzt Michael Bollenbacher führt Ulm gegen Magdeburg.
Ja, und Magdeburg, der Tabellendritte, schafft es also möglicherweise nicht, den Anschluss an die oberen beiden Hamburg und Köln hinzukriegen. Also diese Niederlagen bzw. das Unentschieden scheint gar keine Konsequenzen zu haben. Zwei Mannschaften, die auch gerne rauf wollen in die Bundesliga, Hannover, das ist klar, und auch Elversberg, Robert Witt.
Spiel gedreht aus Sicht der Elversberger und jetzt beinahe noch das 3:1, aber der Schuss von Schnellbacher knapp am Tor vorbei, links vorbeigeschossen, der Abschluss. Ja, Hannover 96 hier im zweiten Durchgang deutlich zu passiv unterwegs, leistete sich immer wieder viel zu viele Ungenauigkeiten im Spiel nach vorn und hinten einfach keinen Zugriff. Der Doppelpack von Aslani, die Folge des zweiten Durchgangs bisher. Und noch ist ja nicht Schluss. 8 Minuten sind hier regulär zu spielen. Aslani wieder an der Strafraumkante, aber nochmal zurückgelegt. Raus auf die rechte Seite zu Petkov. Der hat viel Platz zum Flanken, aber abgewehrt. Es sind noch 8 Minuten zu spielen. 1:2 der Spielstand.
Und hier geht's auch gleich weiter mit dem Spiel von Hertha BSC gegen Darmstadt im Berliner Olympiastadion. Keine Änderung dort. Es steht weiterhin unentschieden. 1:1. Und es ist an dieser Stelle dann wohl auch geraten, schon mal in die Bundesliga zu blicken. Bayer Leverkusen gegen Union Berlin. Unser Reporter in der Bayer Arena ist Philipp Hofmeister. Hallo Philipp.
Hallo, Grüße in die Hauptstadt.
Wir haben hier auf unseren Monitoren gerade Fernando Caro, den Vereinsboss von Bayer Leverkusen, auf dem Bildschirm. Der lächelt so. Dabei ist es doch gar nicht so gut bestellt um Bayer Leverkusen nach dem Aus im DFB-Pokal gegen den Drittligisten Bielefeld und dem Scheitern in der Champions League. Warum lacht der Mann so?
Vermutlich lacht er mit Blick auf den Kader seiner Mannschaft heute, denn da taucht endlich aus Leverkusener Sicht ein Name wieder auf, der wochenlang schmerzlich vermisst wurde. Florian Richard Wirth, so steht er zumindest auf dem Spielberichtsbogen, ist wieder da nach einem Monat Verletzungspause. In der Zeit war Bayer 04 Leverkusen chancenlos in den Pokalwettbewerben, zweimal Champions League, eine Ratsche bekommen gegen die Bayern, dazu das blamable Aus im DFB-Pokal beim Drittligisten in Bielefeld. Also die Hoffnungen in Leverkusen auf bessere Wochen, auf wieder bessere Zeiten, auf die altbekannten Fähigkeiten, die Qualitäten aus der Meistersaison, die sind natürlich so eng verbunden mit ihrem Ausnahmekönner, mit ihrem Unterschiedsspieler. Und dieser Florian Wirtz dürfte heute im Laufe des Spiels, und das ist die gute Nachricht aus Sicht des ersten FC Union, erst im Laufe des Spiels wieder sein Comeback für Bayern und für Leverkusen feiern.
Die andere gute Nachricht des ersten FC Union, 10 Punkte aus den letzten 4 Spielen, jeweils nicht verloren, sogar gegen die Bayern unentschieden gespielt. Die wollen da gerne was mitnehmen. Was traust du ihnen zu heute?
Ja, durchaus eine ganze Menge. Also wenn man auf die letzten Wochen guckt, und es waren ja nicht nur die Bayern, sondern die haben in Frankfurt gewonnen, die haben in Freiburg gewonnen. Union ist momentan mit Blick auf die letzten Wochen das formstärkste Team der Fußball-Bundesliga. Und mit diesen Tugenden, mit denen sie auch gegen die anderen Spitzenmannschaften gepunktet haben, sprich mit dieser Griffigkeit, mit dieser Physis, mit dieser Zweikampfhärte, eben mit diesen alten Union-Tugenden, wenn man so will, da kann man auch eine Mannschaft wie Bayern 04 Leverkusen ärgern. Ich erinnere mich hier an das Pokalviertelfinale Leverkusen gegen Köln, wo es die Kölner genauso gemacht haben und Leverkusen damit wirklich den Zahn gezogen und den Nerv geraubt haben, auch wenn es am Ende eine knappe Niederlage gab. Also das Ding wird kein Selbstläufer für Bayer Leverkusen. Wenn Union diese Kompaktheit hat, diese Galligkeit der letzten Wochen, dann werden die Unioner, glaube ich, auch für Bayer Leverkusen heute mindestens ein unangenehmer Gegner sein.
Philipp Hofmeister, unser Reporter heute in der Bayer Arena. Ja, Lars, und wir fragen uns immer noch, wie er das hinbekommen hat, Steffen Baumgart, der neue Trainer, ich nenne ihn mal immer noch den neuen Trainer, der in schwierigen Zeiten zu Union kam als Mitglied des Vereins und am Anfang gar nicht überzeugen konnte.
Zwei Aspekte. Zum einen hat er ein stabiles Grundgerüst gefunden, inzwischen mit Dreierkette und den beiden routinierten Außen, und gegen die stärkeren, spielstärkeren Mannschaften scheint es Union leichter zu fallen als gegen die unmittelbare Konkurrenz.
Und wie fällt's im Moment Hertha gegen Darmstadt? Jakob
Dieser
Rüger?
Dieser Ausgleichstreffer zum 1:1 hat Hertha BSC so ein bisschen wachgeküsst. Die Berliner jetzt deutlich aktiver, mit mehr Zug zum gegnerischen Tor als noch im ersten Durchgang. Aber es steht weiterhin 1:1 und die Partie wird jetzt immer wieder unterbrochen durch so kleine Fouls. Das ist nicht unbedingt ein unfaires Spiel, aber so richtig Spielfluss auch durch die vielen Wechsel, die passiert sind, kommt eben gerade nicht auf. Ibro Maser liegt da gerade auf dem Rasen in der eigenen Hälfte, ist da zu Fall gekommen, sich da so ein bisschen wehgetan, weil ihm ein Nürnberger unabsichtlich hinten auf die Wade gestiegen ist. Geht weiter mit Schiedsrichterball, der wird übergeben an die Darmstädter, die, glaube ich, ganz zufrieden werden, wenn das hier am Ende unentschieden ausgeht. Hertha drückt aber eher auf den Führungstreffer. 1:1 zwischen Berlin und Darmstadt.
Lars, Folgendes, das wird die Hörer auch vielleicht amüsieren. Als wir uns hier auf die Sendung vorbereitet haben, habe ich im Großraumbüro gesessen, zusammen mit Kollegen aus der Nachrichtenredaktion, unter denen auch ein Fan von Hertha BSC, und der war ganz angetan von den Ergebnissen aus Hamburg gestern und dass Köln nicht gewonnen hat. Jetzt liegt Hannover zurück und das zielt in eine Richtung. Hertha könnte ja tatsächlich noch um den Relegationsplatz mitkämpfen.
Wir reden von Satire. Hm?
Ich habe ihn gefragt, ob das Satire sei, aber nein, nein. Und nächstes Jahr Champions League, hat er gesagt.
Okay, lass uns das an der Stelle beenden.
Hertha BSC gegen Darmstadt 98 vor so um den 47.000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion. Kommen wir gleich wieder hin, aber trotzdem, es ist ja schon eine erstaunliche Wendung, die da unter Stefan Leitl, der genauso große Probleme hatte zu Beginn mit Hertha wie Baumgart mit Union Berlin, das hinbekommen
hat. Und Hannover hat ihn rausgeschmissen im Winter, den Stefan Leitl.
Und dafür andere Breitenreiter geholt. Hätten sie mal nicht machen sollen.
Kommt noch was von Hannover 96. 2 Minuten sind hier noch regulär zu spielen. 1:2 weiterhin der Spielstand. Aber die Angriffsbemühungen der Mannschaft von André Breitenreiter, sie versickern immer wieder in der Abwehr der Elversberger. Spielen das jetzt hier richtig gut runter im zweiten Durchgang, nachdem sie die Führung übernommen haben durch Aslani in der 78. Minute. Doppelpack für ihn, nachdem er schon in der 55. Minute den Ausgleich geschossen hatte. Und so rennt Hannover 96 schlicht und ergreifend die Zeit davon. Elversberg kann ja mit einem Erfolg hier und einer Niederlage von Magdeburg in Ulm, wonach es ja bislang aussieht, bis auf den Relegationsplatz springen. 2 Minuten noch zu spielen, 1:2 der Spielstand.
Hannover liegt also mit André Breitenreiter gegen Elversberg 1:2 hinten. Und jetzt wird es Zeit, ins Olympiastadion zu gehen, zu Jakob Rüger. Was macht die Hertha mit Stefan Leitl, dem Ex-Hannoveraner, jetzt gegen Darmstadt in den letzten Minuten?
Na, sie drücken auf den Siegtreffer. Gerade Florian Niederlechner mit der großen Chance, Vorlage von Rehse. Er drückte den Ball links am Tor vorbei am 5-Meter-Raum. Und jetzt hätten die Berliner Fans gerne einen Elfmeter. Seefuig war an seinem Verteidiger Mbueno vorbeigegangen in den Strafraum. Für mich rutschte er eher so ein bisschen weg im Duell und deswegen gibt's nichts für die Berliner außer Einwurf. Maser, 20 Meter vor dem Tor, will den Ball so ein bisschen Richtung zweiter Pfosten ziehen. Die Darmstädter erst einmal dazwischen in Person von Nürnberger rausgeschlagen, aber Ball kommt postwendend zurück an den 16er. Rehse, zentrale Position, was macht er? Sofort wieder von 2 Mann attackiert und umgestellt, kann den Ball behaupten, rutscht dann weg, will einen Freistoß haben. Der Schiedsrichter sagt, weiterspielen, der Ball geht auf der rechten Angriffsseite der Darmstädter ins Seitenaus und dann liegt jetzt auch ein Darmstädter Spieler da an der Bande und deswegen unterbricht Schiedsrichter Timo Ganz soweit in seinem 4. Zweitligaspiel jetzt die Partie und fragt mal nach beim Darmstädter, bei dem ich schwer erkennen kann, wer es da drüben ist, der da liegt. Es könnte Marseiler sein, jawohl, der ist es auch, der rappelt sich gerade wieder hoch und dann kann er gleich weitermachen und dann bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Eigentlich müsste es Ballbesitz für Hertha BSC geben. Das Anze übrigens unter den Augen natürlich auch von Pal Dardai, dem Ex-Trainer. Auch Fabian Lustenberger, der Ex-Spieler, ist heute hier im Berliner Olympiastadion, um sich das Ganze anzusehen. Und sie haben eine schwache erste Halbzeit von beiden Teams gesehen, aber nach dem 1:1 Ausgleichstreffer durch das Eigentor von Vukotic die Hertha deutlich bemühter und mit mehr Zug zum gegnerischen Tor als vorher im Spiel. Gechter treibt den Ball nach vorne auf Rehse mit dem Rücken zum Tor. Man kann den Ball nicht richtig festmachen. Hertha hat aber den zweiten Ball erobert, über Karbovnik rausgespielt. Auf die rechte Seite zu Seefug. Einmal durchgesteckt auf Rehse. Der bricht allerdings so ein bisschen ab, geht nicht ins Tempo rein. Stattdessen auf Maser gespielt. Maser so ein bisschen in den Rücken auf die rechte Seite von Seefug. Der war gestartet Richtung Grundlinie und dann wieder die Hertha dabei mit dem Pressing angeführt von Gechter holen sie den Einwurf raus. 5 Minuten gibt's hier oben drauf in dieser Partie, die eigentlich im zweiten Durchgang wenig Unterbrechung hatte. Jetzt aber nochmal Maser von der rechten Seite, will den Ball bringen in Richtung Elfmeterraum, aber geklärt vom Elfmeterpunkt dann von den Darmstädtern in Person von Vukotic. Aber Hertha versucht den Druck hier aufrechtzuerhalten, bleibt im Ballbesitz und versucht sich die Darmstädter entsprechend zurechtzulegen. Also, wir sind in der Nachspielzeit dieser Partie 1-1 zwischen Hertha und Darmstadt.
Lars, was hat Trainer Stefan Leitl mit dieser Mannschaft gemacht?
Ich finde, das ist ein hochseriöser und sehr kompetenter Trainer und hat in aller Ruhe geguckt, wo Stellschrauben zu drehen sind. Das Spiel ist bei weitem nicht mehr so risikohaft und auch nicht so flatterhaft wie unter seinem Vorgänger Christian Fjell. Rehse ist zurück, spielt auch eine Rolle und das Ganze, die Balance Offensive, Defensive ist viel austarierter. Also insgesamt hat er, finde ich, einen richtig guten Job gemacht bisher.
Naja, vielleicht hilft der Fußballgott ja den Herthanern heute auch noch.
Alles offen in dieser Partie, 1:1 zwischen Hertha und Darmstadt, aber die Berliner, die starten gerade die Schlussoffensive und da war sie, die große Chance für Martin Winkler mit seinem Kopfball und da hatten die 45.000, die es mit der Hertha halten, den Torschrei schon auf den Lippen, aber es war nur das Außennetz. 1:1 durch die Treffer von Isaac Littberg in der 48. Minute und dem Eigentor von Vukotic, Darmstadts Innenverteidiger, zum 1:1. Und dieses Ergebnis hat auch in der Nachspielzeit weiterhin Bestand. 5 Minuten gab es obendrauf. Davon haben wir jetzt noch so gute 3 Minuten vor uns. Gibt die Ecke für Hertha BSC in dieser Partie. Es ist die 6. diesmal von der linken Seite getreten vom eingewechselten Buchalakis. Schlägt den Ball vom Tor weg. Die Darmstädter klären erst einmal. Hertha bleibt aber dran mit der Schuss auf Pfosten. Pfosten! Toni Leister nahm den Ball direkt per Dropkick. Und da rettet der rechte Pfosten für Darmstadt. Einmal ganz tief durchatmen und dann versuchen die Berliner an den Ball zu kommen durch Ibo Maser. Und der mit dem Foulspiel an Papea und deswegen kriegt Ibo Maser hier die gelbe Karte. Was für eine Chance nach der Ecke für Toni Leistner, der stabile Innenverteidiger. Auch heute wieder einer der besten bei der Hertha aus 15 Metern. Legt ihn sich selber vor auf den linken Schlappen. Schuhen macht sich lang, kommt nicht ran und dann klatscht der Ball an den rechten Pfosten. Was für eine Chance für die Berliner in dieser Nachspielzeit durch Toni Leistner. Jetzt orientieren sich alle in die Hälfte von Hertha BSC, denn Marcel Schuhen wird den Freistoß aus der eigenen Hälfte jetzt treten, lang und weit weg vom eigenen Tor, hin Richtung 16er von Hertha BSC. Da steht natürlich Toni Leistner, der köpft das Ding hinten raus und holt auch noch einen Offensivfoul raus, denn Isaac Littberg ist da körperlich ein bisschen zu hart zur Sache gegangen gegen den Berliner Innenverteidiger und Kapitän. Die Berliner bauen auf über ihre Dreierkette. Linus Gechter, es war eine schwache erste Halbzeit von beiden Mannschaften. Hertha ungewohnt passiv in dieser Partie, aber auch von Darmstadt kam nicht so richtig was. Und die starteten dann richtig gut im zweiten Durchgang in dieser 48. Minute. Nürnberger mit dem Distanzschuss. Tjaak Ernst im Hertha-Tor konnte den Ball nicht festhalten. Und Isaac Littberg mit seinem 14. Saisontreffer staubte ab aus 8 Metern zum 1:0. Und dann kam Hertha zumindest mal so ein bisschen. Und dann über die rechte Seite Martin Winkler mit der Vorlage, brachte den Ball scharf und schnell vors Darmstädter Tor. Und Vukotic boxierte die Kugel in den eigenen Kasten. Hinter ihm lauerte Fabian Rehse. Er musste an den Ball gehen, sonst hätte der Berliner zugeschlagen. Aber das war aus Darmstädter Sicht natürlich unglaublich unglücklich. Und seit diesem Ausgleichstreffer Hertha deutlich mehr am Drücker. Einwurf von der rechten Seite. Fabian Rehse rein in den Strafraum. Kopfballversuch vor Linus Gechter, landet aber sicher in den Armen von Marcel Schuhen, der da ganz aufmerksam unterwegs war. 90 Sekunden haben wir noch in dieser Nachspielzeit. Schuhen hat den Ball jetzt im eigenen 16er, lässt sich da viel Zeit. Na klar, die Darmstädter könnten mit diesem 1:1 ganz gut leben. Zuletzt auswärts hat gar nicht so viel funktioniert. Da hatten sie immer wieder Probleme, vor allem heimstark unterwegs gewesen, die Lilien bislang in dieser Zweitligasaison. Und trotzdem haben sich 2500 Darmstädter Fans auf den Weg gemacht nach Berlin. Die sehen, wie ihre Mannschaft jetzt nochmal kommt, über die rechte Seite. Aber auch da wirft sich in dem Moment Maton Dardai dazwischen, verhindert die Hereingabe vor das Tor von Hertha BSC. Aber es gibt nochmal den Einwurf über Marseiler bei den Lilien auf der rechten Angriffsseite. Auch das dauert jetzt ein bisschen, da muss erst der Ball geholt werden. Jetzt hat ihn Marseiler da in den Händen, kann den Einwurf jetzt entsprechend ausführen. 30 Meter vom Berliner Tor entfernt, aber genau in die Beine eines Hertha-Verteidigers. Lang und weit rausgeschlagen von den Berlinern, kommt aber postwendend wieder zurück über die zentrale Position, über Nürnberger, der den Ball nach vorne schlägt in Richtung Hertha-Strafraum. Auch da erst einmal geklärt von den Berlinern auf Kosten des nächsten Einwurfes von der rechten Seite. Die Hertha zuletzt mit 3 Siegen in Folge, damit die formstärkste Mannschaft der zweiten Liga in diesen letzten 3 Spielen. Aber jetzt sieht es gerade so aus, als ob es mit einem 4. Erfolg nicht klappen würde bei den Blau-Weißen, die jetzt immerhin aber tief in der eigenen Hälfte den Einwurf rausholen. Aber der kommt gar nicht mehr zur Aufführung. Hertha BSC und Darmstadt 98 trennen sich nach dem Schlusspfiff am Ende mit 1:1.
Jakob Rüger, unser Reporter im Berliner Olympiastadion. Ja, und es sieht tatsächlich so aus, als würde Hannover 96 zu Hause gegen Elversberg verlieren. Denn die Elversberger, die führen nach wie vor mit 2:1. Und Ulm liegt auch immer noch vorn, Lars, gegen den ersten FC Magdeburg mit 1:0.
Diese zweite Liga ist einfach nicht zu kalkulieren. Da verliert der HSV gestern Abend zu Hause gegen Braunschweig, die im Abstiegskampf betätigt sind. Und Magdeburg, der Dritte, verliert möglicherweise heute beim vorletzten in Ulm. Also Voraussagen extrem schwierig. Man kann unterm Strich nur festhalten, dass Hamburg und Köln sich trotz der Niederlage bzw. Köln unentschieden gestern ein Stück weit abgesetzt haben von der Konkurrenz.
Und Kaiserslautern könnte auch, wenn es in den vergangenen Spielen nicht gut lief für die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose, tatsächlich wieder vorrücken und mitmischen im Kampf um den Aufstieg. Heute Abend das Spiel auf dem Betzenberg.
Wo hast du Klose gerade verortet?
Kaiserslautern.
Nein, Nürnberg.
Als Spieler ehemals.
Als Spieler, okay.
Ja, er ist Trainer der Nürnberger.
Heute ist er übrigens in Kaiserslautern, heute Abend.
Davon 20, rede ich doch die ganze
Zeit. Ach, so
Zeit.
Meinst du das? Ja, dann habe ich dich so jetzt verstanden. Bisschen hintenrum.
Er hat ja gesagt, wenn die Fans die Lieder anstimmen, dann kann ich mitsingen. Miroslav Klose, was werden Sie ihn feiern? Aber wir sind jetzt in der dritten Liga bei Spitzenreiter Dresden.
So, die einen wollen hoch in Liga 2, die anderen wollen nicht runter in Liga 4. Dynamo gegen Osnabrück, das war wirklich kein guter Fußball. Das war vor allen Dingen überhaupt kein Entertainment. 45 Minuten mit exakt 2,5 Torschüssen. Den besten hat in der Frühphase noch Kofi Amoako, der Ex-Wolfsburger für Osnabrück, vor 30.000 abgegeben. Schreiber musste bei diesem 17-Meter-Ding, was noch aufsetzte, dann wirklich auch hin. Das war okay. Kota auf der Gegenseite mit seinem Fernschussversuch und Dynamos Kapitän Stefan Kutschke mit einem Kopfball vorbei am rechten Pfosten. Das waren die Möglichkeiten in einer schwachen ersten Halbzeit. Man merkt beiden Mannschaften die Belastung der englischen Woche an. Vielleicht auch die 20 Grad im Dresdner Stadion bei prallem Sonnenschein. Aber da muss deutlich mehr kommen. Bisher kein gutes Fußballspiel zwischen Dynamo und Osnabrück. Deswegen Spielstand 0:0.
In der Bundesliga der Frauen hat Turbine das Abstiegsduell in Jena 0:1 verloren. Der Abstieg nur noch höchst theoretisch zu verhindern. Aber es gibt ein Spitzenspiel. Eintracht Frankfurt will dranbleiben an den Bayern, am Titelverteidiger und Tabellenführer Martina Knief.
Das ist sehr eindrucksvoll, was Bayern München hier bei Eintracht Frankfurt im Spitzenspiel der Frauenfußball-Bundesliga zeigt. 2:0 die Halbzeitführung und das auch in dieser Höhe verdient. Lea Schüller in der 12. und Clara Bühl in der 29. Minute. Die Torschützinnen für Bayern München beim 2:0. Gab es ein bisschen Diskussionen. Zählt da nicht? War es abseits? War es nicht abseits? Diskussionen auch von der Bank von Eintracht Frankfurt inklusive roter Karte gegen die Frankfurter Bank, allerdings nicht gegen den Cheftrainer. Frankfurt bemüht, aber im Verwerten der Großchancen, Lisanne Gräve sei hier besonders genannt, zu schlecht, als dass Bayern München da in Bedrängnis geraten könnte. Ena Mamutovic, die heute für Marla Groß im Tor steht, hatte nichts zu tun. So führt Bayern München hier in Frankfurt zur Pause verdient. 2:0.
Das war Martina Knief aus dem Waldstadion und jetzt fassen wir alles aus der zweiten und dritten Liga zusammen, Lars. Die Partie Hannover gegen Elversberg ist jetzt zu Ende nach fast 100 Minuten, obwohl es nur 4 Minuten Nachspielzeit gegeben hat. Also 99. Minute Endstand.
1:3.
1:3.
Elversberg gewinnt in Hannover.
Hertha BSC gegen Darmstadt 1:1 und Ulm gewinnt gegen Magdeburg mit 1:0. Das sind die ersten drei in der zweiten Liga. Hamburger SV vor Köln und Elversberg. Und wo, Lars, finden wir Hertha?
Auf Platz 12 mit jetzt 36 Punkten. Und das sind 9 Punkte, wenn ich das richtig sehe. 9 Punkte zum Relegationsabstiegsplatz. Also Hertha BSC mit dem Abstiegskampf trotz dieses Unentschieden heute, Unentschiedens gegen Darmstadt nichts zu tun haben.
Und in der Abstiegszone stehen die drei Neulinge. Münster, Ulm und Regensburg. Und damit ist die Zeit um. Die dritte Liga reichen wir nach. Jetzt zu den Nachrichten mit Kerstin Reinsch und dann die Bundesliga hier im RBB 24 Inforadio.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Probleme gibt es auf der westlichen A10. Zwischen Großkreuz und Leest staut es sich an einer Baustelle in Richtung Dreieck Havelland. Hier bis zu 30 Minuten plus. Und in Richtung Dreieckwerder dauert es vor der Baustelle etwa 20 Minuten länger. B107 in Richtung Coswig. Zwischen Wiesenburg Bahnhof und Abzweig Sernow gibt es Behinderungen an einer Unfallstelle. Vorsicht auf dem Berliner Stadtring in Richtung Neukölln. Gleich nach dem Tunnel Rathenauplatz blockiert ein liegengebliebenes Auto die rechte Spur. Hier und dort stockt es gerade etwas. Auf dem Stadtring am Funkturm Richtung Wedding sowie auf der A113 am Kreuz Zehlendorf in Richtung Funkturm. Außerdem auf der Hermann-Karl-Marx-Straße Richtung Hermannplatz sowie im Wedding rund um den Brüsseler Kiez auf Amrumer, Müller und Seestraße.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 15 Uhr mit Kerstin Reinsch. Guten Tag. Die USA und der Iran haben Verhandlungen über das iranische Atomprogramm aufgenommen. Die Gespräche finden im Oman statt. Zunächst laufen die Verhandlungen nur indirekt. Der Iran wird durch Außenminister Araghchi vertreten, die USA durch den Sondergesandten Witkoff. US-Präsident Trump hatte dem Iran direkte Verhandlungen über ein neues Atomabkommen angeboten. Er drohte aber auch mit militärischen Konsequenzen, sollte das Land sich nicht gesprächsbereit zeigen. Israel will seine Militäroffensive im Gazastreifen offenbar deutlich ausweiten. Verteidigungsminister Katz sagte, es werde fast das gesamte Palästinensergebiet betroffen sein. Er rief die Bevölkerung auf, so wörtlich die Kampfgebiete zu verlassen. Insbesondere veröffentlichte die Armee einen Evakuierungsaufruf für die Stadt Khan Yunis. Heute Morgen waren nach Armeeangaben 3 Raketen aus dem südlichen Gazastreifen auf Israel gefeuert und abgefangen worden. Der Vorschlag von Unionsfraktionsvize Spahn für einen neuen Umgang mit der AfD ruft Kritik hervor. Der SPD-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus Saleh sagte dem RBB, wer Rechtsextremisten gleichstelle mit der demokratischen Opposition, relativiere die Gefahr für Gesellschaft und Demokratie. Aus dem Hauptstadtstudio Uwe Jahn.
Im Umgang mit der AfD rät Spahn zu einer richtigen Balance. Bei der Besetzung der Bundestagsausschüsse empfiehlt er, die AfD zu behandeln wie jede andere Oppositionspartei auch. Was im Klartext heißen könnte, ihr beispielsweise den Vorsitz im Haushaltsausschuss zu überlassen.
Die Finanzminister der Europäischen Union haben heute über die Aufrüstung Europas beraten. Der Gastgeber des Treffens Polens Finanzminister Domanski hat die Verteidigung des Kontinents als derzeit drängendste Frage bezeichnet. Er begrüßte, dass die EU-Kommission den Mitgliedstaaten die Aufrüstung durch milliardenschwere Darlehen erleichtern will. Im Gespräch ist auch eine zwischenstaatliche Stelle, die Rüstungsgüter zentral für alle bestellt. Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat gegen Darmstadt unentschieden gespielt. Die Partie im Berliner Olympiastadion endete am Nachmittag 1:1. Hertha belegt aktuell Tabellenplatz 12. Die Fußballerinnen von Turbine Potsdam haben eine weitere Niederlage kassiert. Ihr